Habe die Ehre und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Simmet Podcast. Ja, lang ist es her. Ich hatte ein bisschen Stress, war ein bisschen krank und hatte dies und das. Und deswegen kam jetzt die letzte Zeit nichts, aber heute ist es wieder soweit und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast auch noch eingeladen. Ich kenne ihn von, aufmerksam auf ihn bin ich geworden über seine Streams, über seine YouTube-Videos, die ich immer sehr sympathisch verfolgt habe. Und ja, heute ist er da. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere, der liebe Herr McRife Racing. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ah, dieser Anfang der Stimme, das ist toll. Das kennt man von dir. Nee, geil, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben gesagt heute, wir machen einfach mal ganz, ganz entspannten Abend-Talk, denn wir haben 9 Uhr abends. Ganz seichte Kost. Wir sprechen einfach mal über unser Hobby. Lasst uns da einfach ein bisschen aus. Ich will dich einfach auch ein bisschen kennenlernen auch noch. Ich meine, wir haben ein paar Mal so geschrieben, aber noch nie gesprochen. Ich habe dich mal auf der Simracing Expo gesehen letztes Jahr. Aber nicht angesprochen. Nee, angesprochen nicht, weil ich da gerade am Fahren war und dann warst du weg.
So ungefähr. Ach so, es tut mir leid. Dann war es mein Fehler. Wir sind uns
einig. Nein. Wir sind... Es gibt von keinem der Fehler. Einigen wir uns darauf. Nee, vielleicht, weiß ich nicht, ob hier jemand ist, der dich nicht kennt, aber vielleicht, ja, stell dich mal ganz, ganz, ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wie lange machst du das? Und warum?
Warum ist wahrscheinlich sogar die wichtigste Frage. Aber ja, ich habe jetzt seit ein paar Jahren, ich muss selbst mal jedes Mal in die Timeline reingucken, aber jetzt ein paar Jahre einen Simracing-Kanal namens McRife Racing, ursprünglich mal Kotzender Eisbär TV, sehr klangvoller Name, den ich dann vor, ich glaube, so 2 Jahren oder so dann geändert habe, um das Ganze ein bisschen persönlicher zu gestalten. Und bin aber tatsächlich, habe ich vor kurzem festgestellt, jetzt schon seit über 10 Jahren auf YouTube und habe eigentlich schon alles Mögliche ausprobiert, einfach weil ich da einen Riesenspaß mit habe, alles was ansatzweise mit Computer- und Videospielen zu tun hat. Und bis ich dann jetzt eben in dieser Simracing-Bubble gelandet bin und einfach irgendwie im Moment mit dem ganzen Projekt, mit allem drum und dran, den Spaß meines Lebens habe.
Das ist natürlich schön. Und soweit ich weiß, bist du ja aus der Ecke zu sagen, du warst kein Motorsport-Fan und gehst an den Simracing, wie mein klassischer Fall es ist, sondern bist da irgendwie anders hingekommen. Also nicht über die Liebe für den Motorsport davor und für Autos oder sonstiges, so bist du irgendwie anders reingekommen, ne?
Ich würde tatsächlich sagen, über die Liebe zu Computer- und Videospielen. Also ich fand Motorsport schon immer cool und ich habe das auch immer gerne gesehen und bin auch schon immer liebend gerne Go-Kart gefahren, obwohl ich ungelogen an einer Hand abzählen kann, wie oft ich das im Leben gemacht habe. Aber ich konnte mich da schon immer für begeistern, aber ich hatte halt immer andere Hobbys. Beziehungsweise mein Hobby war eigentlich immer Gaming und dann irgendwann halt auch Rennspiele und über den Weg bin ich dann zum simulierten Motorsport gekommen.
Ja, das finde ich immer wieder fantastisch, wie die Leute da dazu kommen. Auch das kann man sich eigentlich, finde ich, also ich konnte es mir nicht so vorstellen. Ich dachte mir so, ja gut, das ist ein normaler Simracer, ne? Der hat früher mit dem Papa entweder, je nach Generation, hier Schumacher, Vettel oder was ich was mitgemacht und hat dann gesagt, ich will das auch machen. Aber das über die Game, weil es bleibt im Endeffekt Gaming, ne? Ich sag das auch ganz schön immer, iRacing auch nur ist auch ein Spiel. Weil ich finde immer wichtig zu sagen, das, was wir hier machen, ist ja trotzdem irgendwo ein Spiel. Weil ich finde einen Simulator, ich durfte dieses Jahr in einem Simulator sitzen vom ehemaligen Williams Formel 1 Team. Und das ist ein Simulator, ne? Da bewegst du dich durch einen kompletten Raum. Aber gut, das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion. Natürlich kann man es auch Simulation nennen, sehr gerne. Aber im Endeffekt zocken wir. Und da ist natürlich die Nähe zum Motorsport da. Aber man darf nie vergessen, warum wir das machen. Und weil zocken soll Spaß bringen, ne?
Vollkommen richtig. Und ich meine, ich habe diese Formel-1-Phase mit Schumacher auch miterlebt. Das war damals mit meinem Großvater und dann war natürlich immer sonntags Formel 1 angesagt. Also deswegen habe ich auch mit voller Begeisterung miterlebt. Aber tatsächlich, ich verstehe schon, dass viele dann sagen, boah, Motorsport, mega, und jetzt kann ich das in einer abgespeckten Form auch zu Hause erleben. Und bei mir kam es eben mehr aus dieser anderen Richtung zu sagen, ich finde es einfach total faszinierend, was man aus Einsen und Nullen auf so einen Monitor zaubern kann, was mittlerweile dann einfach teilweise realitätsnah aussieht und welche Welten da geschaffen werden und was da alles möglich ist mit dieser Technik, aber halt mehr aus dem, also nicht quasi aus dem realen Motorsport und was jetzt virtuell möglich ist, sondern eher, was virtuell möglich ist und wie nah das mittlerweile an die Realität rankommt. Also einfach nur aus der anderen Richtung, aber irgendwo haben wir uns dann in der Mitte getroffen.
Ja, absolut. Das ist, ja, da muss man halt auch ganz klar sagen, finde ich immer, das ist wir sind eine Community, ne? Und ich finde es auch immer wichtig zu sagen, dass wir da einfach zusammen Spaß haben sollten. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und ja, deswegen auch, wie gesagt, ich bin über deinen YouTube-Kanal hauptsächlich drüber gestolpert. Da habe ich mir die Rennen. Ich fand es damals sehr, sehr cool, jemanden zu verfolgen, weil ich machte da seit auch nicht so lang. Also ich mache das seit Corona halt, also ganz, ganz klassisch, kann man ja sagen. Und da dachte ich mir, da ist jetzt einer, der fängt jetzt, du hast ja dann frisch angefangen, ne, mit iRacing dann. Da bin ich dann aufmerksam. Davor warst du GT7 unterwegs hauptsächlich.
Genau.
Und dann irgendwann bist du den Schritt zu iRacing gegangen. Und auf einmal habe ich dir gesehen und dachte mir, spannend. Und dann, natürlich, der Vorteil war, dass es sehr angenehm war, dir zuzuschauen und dann, oder immer noch ist, ne? Und dann dachte ich mir, da finde ich es so spannend, diese Entwicklung auch durchzumachen und dass du da immer mehr gelernt hast. Und da würde ich dich gerne fragen, wie war für dich die Reise bisher? Ich meine, wie lange machst du jetzt iRacing und wie ist die Reise für dich? Wie ist der, das komfortabel gewachsen, also wie bist du da reingewachsen in das iRacing-Thema dann, weil die Reise muss man auch erstmal beginnen, ne?
Also ich habe tatsächlich jahrelang, bin ich immer so ein bisschen um iRacing drumherum geschlichen, aber ich bin ja immer sehr lange reiner Konsolenspieler gewesen, auch ganz bewusst, weil ich einfach, auch heute noch, es einfach total angenehm finde, eine Konsole einzuschalten und sie funktioniert, zumindest in den meisten Fällen. Und ich bin so ein bisschen so ein Computer-Analphabet. Also ich weiß auch nicht, ich habe keine Lust, mich mit der Technik zu beschäftigen. Und wenn ich mich damit beschäftige, geht irgendwas kaputt. Deswegen versuche ich, ein laufendes System auch so wenig wie möglich anzufassen. Ich möchte einfach was haben, was läuft und was ich benutzen kann. Aber im iRacing bin ich als Consolero, hat immer wieder rumgeschlichen und dachte so, das wäre schon cool, das reizt mich ja schon. Ich habe so viel Gutes gehört, bis mich endlich mal jemand aus der Community an die Hand genommen hat und gesagt, komm, ich führe dich da jetzt mal durch. Und das ist witzigerweise auch mein allererstes iRacing-Video auf YouTube, was ich dann noch mal ein bisschen zusammengeschnitten habe. Also so die ersten Schritte von der Einrichtung her bis zum ersten Rennen. Und ja, witzigerweise, ich habe mich reingesetzt, nachdem alles eingerichtet war, habe mir direkt einfach, weil ich Lust drauf hatte, den M4 GT3 geholt, bin ein paar Meter auf dem Red Bull Ring gefahren und war schockverliebt. Also wirklich. Ich habe echt gedacht, wow, wie toll fühlt sich das denn an? Und dann hat es mich auch nie wieder losgelassen. Und bis heute, jetzt muss ich zugeben, ich habe noch nicht alle Simulationen gespielt, die es da draußen gibt, aber bis heute auch, iRacing ist, wenn ich ein was auf eine einsame Insel mitnehmen könnte, dann wäre es das. Also ich weiß auch nicht, das hat mich einfach genau erwischt an der richtigen Stelle.
Ja, verstehe ich. Hat mich auch, ich bin ja von ACC gekommen. Und dann irgendwann hieß es dann im damaligen, ja, wollen wir nicht zu iRacing gehen? Und dann ist man den Schritt gegangen. Aber du hast natürlich angefangen und dann merkt man relativ schnell, oh, das ist ja doch ein bisschen was anderes auch bei dir, ne? Oh, das ist jetzt eine Welt, da werde ich jetzt rein, da werfe ich mich selber eigentlich rein. Und dann ist man da erstmal drin. Wie würdest du sagen, ist dann deine Confidence ein bisschen. Wie ist die gestiegen? Wie ist da deine Reise durch iRacing gewesen? Hast du dir dann, war das erst so ein Gefühl, dass du sagst, da muss ich jetzt extrem aufpassen? Und ist das dann, hat sich das dann über die Zeit verändert? Kannst du es dann auch mal irgendwann sagen, yo, dich packe ich mir jetzt? Weil das habe ich bei mir halt immer stark gemerkt. Das ist erst so, aufpassen, der hat jetzt das und das Rating, da muss ich aufpassen und so. Und heutzutage ist es halt was anderes, ne?
Ich hatte wahnsinnigen Respekt, als ich am Anfang gestartet bin, weil ich wollte eben nicht der Rookie sein, der alle in der ersten Runde abräumt. Und ich hatte ja bloß gehört, dass mit dem Rating-System und so weiter, und viele nehmen das sehr ernst, ne? Ihr I-Rating und so weiter natürlich auch. Ich wollte nicht derjenige sein, der fürs große Chaos sorgt. Deswegen, ja, ich bin sehr vorsichtig gewesen. Ich habe mir das angeguckt und habe erstmal Abstand gehalten, bin auch die ersten Rennen aus der Box gestartet, um halt wirklich so schnell wie möglich aus der Rookie-Lizenz rauszukommen und so weiter. Also wirklich so mit sanft Pfötchen von Rennen zu Rennen getastet. Und dann kam der Rest, dann kam das eigentlich immer mehr. Da bin ich auch immer mutiger geworden. Und mittlerweile bin ich so auf dem Niveau, dass ich sagen würde, jetzt traue ich mich dann auch mal reinzuhalten und gehe auch mal ein kleines Risiko ein. Immer noch so, dass ich sage, ja, ich möchte ja auch kein Rating verlieren. Aber bin dann mit der Zeit einfach ein bisschen waghalsiger geworden. Und so richtig schlimmen großen Katastrophen sind eigentlich bisher nicht passiert, also selten. Ich hatte natürlich auch mal einen Totalschaden, musste an die Box rennen, war vorbei, aber mehr fremd als selbst verschuldet tatsächlich. Und das ist mir auch immer lieber. Ich ärgere mich immer selber, wenn ich schuld bin.
Ja, geht es nicht so. Also wenn man sich selber weghaut oder dann noch am schlimmsten Fall noch jemanden mitnimmt und denkt sich, oh nein, das war meine Schuld. Das ist natürlich viel schlimmer, als wenn man sagt, ja, der Idiot da hat mich jetzt abgeräumt, ne? Das, genau. Das ist schon klar, ja. Wo bist du jetzt ratingmäßig?
Warte mal. Das ist also echt noch sehr niedrig. Das Problem ist ja, ich bin ja nach wie vor wenig Fahrer. Also dadurch, dass ich ja den Fehler gemacht habe und auch Content Creation mache, ist es ja wirklich so, dass eigentlich ich könnte viel mehr fahren, wenn ich nicht den Blödsinn vor der Kamera und dem Mikrofon machen würde. Ach, sehe ich gerade nicht. Ich muss mir erst meine iRacing-App einloggen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube irgendwie 1400 oder so.
Ah, okay.
Also wirklich richtig, richtig niedrig, weil ich halt auch, selbst in meinen Hochzeiten bin ich vielleicht 4 Rennen gefahren in der Woche. Also deswegen habe ich einen unglaublich langsamen Prozess und jetzt bin ich seit ein paar Monaten gar nicht mehr gefahren, aus verschiedensten Gründen. Und ich habe mir also fest vorgenommen, so zum Jahreswechsel, Ende diesen, Anfang nächsten Jahres auch wieder regelmäßiger zu fahren. Aber das ist halt das Ding, wenn es jetzt einfach nur ein Hobby wäre. Also ein Hobby wäre im Sinne von wirklich nur Simracing. Ja gut, dann würde ich mich halt abends vielleicht auch mal eine Stunde oder zwei in einen Simulator reinhocken, einfach mal fahren. Aber durch die ganzen Streams habe ich mich halt immer ein bisschen sehr dazu gezwungen, naja, du musst jetzt eigentlich mal 3-4 Stunden am Stück Zeit haben, damit es sich überhaupt lohnt. Und dann bin ich halt zwischendrin einfach nie zum Fahren gekommen. Und dann habe ich noch ein bisschen Gran Turismo und ACC reingeschmissen und deswegen komme ich so langsam voran. Ja.
Du, das ist ja nichts, wofür man sich schämen sollte oder sowas.
Nee, das hört sich fast so an, ne?
Ja, aber es gibt ja, wo ich dann kritisch werde, ist, wenn jemand 200 i-Rating hat. Dann habe ich Fragen, muss ich sagen. Gibt
nämlich ich habe es immer irgendwie geschafft, zumindest mich über den, ich glaube, ich war nie unter den 1000, so ganz knapp, oder vielleicht war ich mal irgendwie so 960 oder so, aber ja, unter Ordnung. Den 1000, glaube ich, bin ich, glaube ich, nie gerutscht.
Das ist ja in Ordnung. Ich meine, am Anfang bin ich auch gefahren, Hauptsache Safety Rating hoch, damit man vom Mazda mal wegkommt. Naja, da verliert man ein Rating, beziehungsweise hat man sowieso keinen Bezug nicht auf i-Rating, weil es das gar nicht angezeigt wird. Aber 200 ist schon heftig, aber du, wie gesagt, wie das auch immer entsteht, sowas weiß ich ja nicht, vielleicht gibt es ja auch andere Gründe, ist ja egal.
Aber bei 200 kann man es, glaube ich, auch wirklich nicht mehr auf die anderen schieben.
Das denke ich mir nämlich auch, weil 200, boah, also da, ja, aber naja, so ist es halt. Aber wie gesagt, das Krasse ist, was ich im Moment merke, ich habe mir auch gerade beim Stream beim Makun reingeschaut, den kennst du, glaube ich, auch. Mhm. Da habe ich auch gerade gesehen wieder, ich bin ja jetzt bei wieder runtergerutscht. Also ich konnte auch wenig fahren, weil Studium, die eigene Liga organisieren und so weiter und so fort, das wird ein bisschen viel irgendwann und dann ja, steckt halt das ein bisschen zurück. Auf jeden Fall merke ich, dass die Range bei 3K iRating im Moment ist riesig von der Pace her und von der Rennintelligenz. Also du hast da Leute, die fahren dann mit 2,8K um die Ohren. Also da machst du gar nichts. Und dann gibt es Leute mit 3,4, 3,5, die hinten rumdümpeln. Also das ist irgendwie bei 3K extrem gerade. Und ich finde auch, oder das bestätigt sich auch, wir haben auch Teams, welche die 5K haben, dass sich von der Pace her nicht mehr so viel tut im Bereich von 3 bis 5 Ja, sowas, also natürlich jetzt sehr allgemein gesprochen, ich weiß, dass es aber sehr ähnlich ist und dass man da eigentlich schon gut mithalten kann immer. Deswegen, I-Rating heißt nicht, dass du langsam bist, ganz klar. Und Race-Intelligenz ist meistens wichtiger als die pure Pace. Ne, wenn man da
Und
reinstempelt und überall dagegenhalten will, wo es keinen Sinn ergibt, sich da wegdreht, ist halt auch doof.
das Schöne ist ja in iRacing auch, dass das Matchmaking-System so gut funktioniert. Das heißt, es ist vollkommen egal, welches Rating du hast. Also du kannst halt in jedem Rennen so toll Spaß haben. Also einmal, weil du eben ähnlich starke Fahrer um dich herum hast und weil du natürlich so viele Fahrzeuge auf der Strecke hast. Das heißt, du kannst immer ein wundervolles, richtig cooles Rennen haben. Und manchmal macht es auch Spaß, einfach nur hinter jemandem herzufahren, der genauso schnell ist wie du. Du wartest die ganze Zeit auf den einen Moment, wo er sich verbremst und dann verbremst du dich. Aber das ist schön, dieses Feeling einfach, dieses lieber mittendrin zu sein. Ich habe das schon mal gesagt an der einen oder anderen Stelle. Es ist total cool, ein Rennen zu gewinnen. Sehr gerne. Immer her damit. Aber die Rennen, die richtig Spaß machen, sind die, wo du eigentlich mittendrin im Pulk bist. Halt mit Leuten um dich halt rum, die Respekt haben, die sich konzentrieren, fokussieren, wo du einfach ein tolles Rennen hast. Das sind dann die Abende, wo du dann mit einem dicken Grinsen ins Bett gehst.
Absolut, also die Rennen gibt es auch da, wo du 14., 15. wirst, ja. Aber das Rennen hat so viel Spaß gemacht, weil es einfach geile Fights waren. Und am Ende dieses Gefühl zu haben, da noch im Chat redet man drüber, ja, geiles Rennen und war super gemacht und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Das ist ein Gefühl, das kann ja ein langweiliger Sieg jetzt, die gibt es ja auch ab und zu mal. Das hat dann gewonnen, weil du gemerkt hast, ja, okay, ich bin jetzt leider, bin halt da ein bisschen overpaced oder so. Passiert selten, bei mir zumindest, aber es passiert mal. Aber dass du dann so ein Rennen hast, wo du dann fightest, es geht hin und her, dann hast du da, sagst du ja, mir ist das Rating so egal, das war so ein schönes Rennen, einfach abspeichern und fertig. Oder auch intelligentes Rennen. Ich hatte ein Fuji, ein GT3-Rennen und da haben wir drei Leute haben einen Undercut gemacht und dann haben wir uns nicht, also da haben wir uns überholen lassen. So einfach intelligent zusammen die Pace rausgeholt, was nur ging. Da ist der Schnellste dann vorgefahren und die anderen zwei hinterhergezogen und dann haben wir geschaut, dass wir die anderen überholen. Also das macht halt auch einfach Spaß, intelligentes Rennen mit intelligenten Leuten zu haben. Das macht
Voll,
so viel
total.
aus. Ja. Also da, das ist schon grandios, ja. Ja, aber wer übrigens grandiose Rennen sehen will, ne, schaut gerne bei ihm auf dem YouTube-Kanal rein, unbedingt. Kommt alles in die Shownotes natürlich von dir, dass man da auch mal reinschaut. Aber was du im YouTube-Video jetzt erstmal auch angekündigt hast, dass die Streams jetzt erstmal weniger bis jetzt in geraumer Zeit erstmal wegfallen, ne?
Genau.
Und weil das halt einfach wegen Zeitgründen, beziehungsweise du dir zu viel Zeit da investiert hat und andere Sachen, Freunde und so weiter weggefallen sind.
Es ist halt einfach ein sehr, sehr zeitintensives Hobby, ne? Und ich habe es ja schon angeschnitten. Das eine ist das Fahren. Also wenn du zumindest einigermaßen konstant und einigermaßen erfolgreich unterwegs sein musst, musst du ja zumindest schon regelmäßig fahren, um einfach auch die Rennintelligenz zu entwickeln und so weiter. Und wenn du dann noch Content Creation machst, packst du ja im Endeffekt die ganze Zeit davor, dahinter ja auch nochmal drauf. Das heißt, du bereitest die Streams vor, du bereitest die Streams und Videos nach, du überlegst dir ein Thumbnail und der ganze Kram, der drumherum kommt, der kostet ja also mindestens nochmal genauso viel Zeit, wie der Stream gedauert hat. Und das heißt, dann fehlt einfach links und rechts ganz viel Zeit. Und ich musste mir einfach ein bisschen Zeit freischaufeln, ja, fürs Private, aber auch fürs Berufliche, dass ich jetzt gesagt habe: Mensch, ich möchte zwar das Thema Simracing nicht komplett an den Nagel hängen, dann ist mir dann doch zu wichtig und macht mir zu viel Spaß. Aber ich versuche halt meine Zeit jetzt gerade eher in ein paar Videoprojekte, Besuch von Events und solchen Geschichten reinzustecken. Ich probiere auch gerade ganz andere Sachen aus, die nur bedingt mit Simracing zu tun haben, aber hier so Carrera-Slotbahn und solche Geschichten finde ich gerade auch super spannend. Eigentlich alles, was Reifen hat. Und das macht mir gerade viel, viel Spaß. Aber ich merke schon, langsam werde ich auch wieder nervös. Also so langsam würde ich jetzt hier das Lenkrad und den Stream auch gerne mal immer wieder anschmeißen. Aber im Moment brauche ich die Zeit und die Energie für andere Dinge.
Ja, wichtig ist wahrscheinlich, also ich war noch nie Content Creator und werde es auch wahrscheinlich nicht werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass du halt auch einen gewissen Zwang irgendwo vielleicht hast, Kann es sein, dass du dann sagst, oh, jetzt müsste ich eigentlich mal wieder streamen, weil die Leute wollen es ja vielleicht und so. Ich weiß nicht, wie das da ist
Ja,
bei.
also zumindest für mich kann ich es sicherlich bestätigen, weil das ist so, du machst das ja, also ich mache das ja nicht aus Langeweile, weil ich sage, ach komm, ist mir alles völlig egal. Nee, ich stecke da ja wirklich einen Haufen Zeit und Energie rein. Ich möchte, also klar, es war immer, weil es mir Spaß macht, so einen Kanal eben auch aufzubauen. Wirklich, das fängt an bei den Grafiken. Ich bastel gerne in Photoshop irgendwelche Logos und Bilder zusammen, Thumbnails, Vorschaubilder und dann sehe ich natürlich auch, Mensch, es gibt ein paar Leute da draußen, die haben auch richtig Spaß dabei, live dabei zu sein und sich die Videos anzugucken. Und dann ist das schon so, dass, wie gesagt, das mag nicht bei jedem so sein, aber dass in meinem Kopf dann schon so ein gewisser Leistungsdruck entsteht im Sinne von, man will die Leute ja auch nicht enttäuschen. Und klar, wenn du mit den Leuten redest, dann sagen die alle, komm, sei vernünftig, gönn dir eine Pause, keiner hat da ein Problem mit. Aber du hast selber trotzdem schon einen anderen Anspruch. Wenn du es dann vielleicht doch ein bisschen professioneller betreiben willst, du sagst, Mensch, ich wäre schon ganz cool, wenn auch regelmäßig was kommen würde. Und ja, und dann hast du halt so Abende, wo du dann sagst, so, ah, ich bin so müde, ah, ich müsste ins Bett, aber ich habe ja versprochen, ich bin heute live. Und das sind genau solche Dinge, die dann halt im Kopf entstehen. Und wenn man das halt dann nebenberuflich macht, dann kann das auch ganz, ganz mal schnell zu viel werden, ne?
Ja, verstehe ich. Das ist natürlich, wenn man sagt, ey, Streams kommen jetzt nicht mehr regelmäßig, sondern nur noch, wenn du Bock hast, dann kommt es halt, dann glaube ich, ist es auch ein bisschen befreiter, weil man sagt, ach, ey, ich habe jetzt Zeit, Frau oder was weiß ich was ist aus dem Haus, jetzt schmeiße ich einfach mal an, dass es halt einfach auch entspannter ist, dass man einfach sagt, jo, schmeiße ich halt jetzt einfach an, die Kiste. Und dann läuft das einfach so. Natürlich mit den Vorbereitungen sind auch noch da, schon klar, aber das ist halt einfach bisschen angenehmer sein wird.
Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was man natürlich mit so einem Kanal auch erreichen will.
Ja.
Denn also wenn es wirklich so ein reines, ach, ich streame einfach gerne und mir ist es eigentlich auch egal, ob jetzt 120 oder 3 Leute zugucken, dann ist das auch wirklich völlig egal. Dann mach das Ding an und fahr einfach. Aber ich habe schon immer so ein bisschen die Ambition gehabt, dass es wäre schon cool, wenn irgendwann mal mehr Leute zugucken. Ne? Und das heißt nicht, also ich habe schon Streams gehabt, da haben 5 Leute zugeguckt und wir hatten den Spaß unseres Lebens, ne? Also wirklich fantastisch, wenn dann auch wirklich der Chat aktiv ist, wenn du siehst, auch die Leute haben untereinander auch Spaß, unterhalten sich über spannende Themen, das ist total cool. Aber bei mir ist mehr so ein Ding, ich will es entweder regelmäßig machen oder gar nicht. Ich tue mir extrem schwer mit diesem, ach, ich mache jetzt heute einfach mal den Stream an, da habe ich irgendwie innerlich eine Blockade. Das ist, aber das ist ziemlich doof. Also das heißt, wenn mich jemand fragen würde, würde ich immer empfehlen, ey, ganz ehrlich, ja, wenn du Bock hast, mach an und wenn nicht, dann halt nicht.
Ja.
Aber manchmal ist es ja so, manchmal gibt man die schlauen Sachen weiter, aber macht sie leider selber nicht.
Ja, verstehe ich. Wäre das denn, jetzt sagen wir mal, eine fiktive Situation, du könntest so ge viel Geld verdienen mit dem Zeug, dass du, also mit Content Creation, mit den Streams und so weiter, dass du sagen könntest, du könntest das gegen deinen aktuellen Job, der jetzt relativ frisch ist, ich weiß, aber gegen deinen aktiven Job eintauschen, dass du sagst, okay, mein Hauptberuf ist jetzt Streaming, Videos, würdest du es machen? Wäre das was für dich?
Ja, also ich muss sagen, ich habe so viel Leidenschaft dafür, dass ich mir tatsächlich gut vorstellen könnte, das auch wirklich Vollzeit hauptberuflich zu machen. Mit einem großen Aber. Ich kann mir das Szenario Stand heute nicht vorstellen, dass ich einfach so meinen Job ersetzen könnte. Weil du musst ja ein bisschen, für alle, die sich da vielleicht nicht so mit auskennen, es geht ja nicht darum, dass du jetzt genau das Gehalt kriegst, was du jetzt gerade aktuell in deinem festen Job verdienst, sondern du musst ja, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, du musst eigentlich das Doppelte verdienen, weil du musst ja deine Arbeitgeberanteile, deine Versicherung, den ganzen Kram musst du ja dann plötzlich selber zahlen, den ja vorher dein Arbeitgeber gezahlt hat. Und du musst dich selber versichern. Du hast natürlich, ja, du bist selbstständig. Das heißt, du hast das Risiko, wenn du krank bist, dann kommt auch kein Geld rein oder zumindest deutlich, deutlich weniger. Also du hast ja so viel mehr Aufwand und so viel mehr Risiko, wenn du das machst, dass du eigentlich so viel mehr Geld verdienen musst mit so einem Projekt, als das, was du in deinem Hauptjob verdient hast, dass das so weit weg ist, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann. Deswegen, ja, wenn ich irgendwie, ganz blöd ist gesprochen, wenn ich plötzlich irgendwie das Dreifache mit YouTube verdienen würde, wie in meinem normalen Job, dann würde ich vielleicht irgendwann mal sagen, ach du, okay, dann kann ich auch mal 2 Wochen krank werden und es passiert nichts. Mhm. Aber von dieser Vorstellung bin ich so weit weg, dass ich es gerade für ein unrealistisches Szenario halte. Deswegen setze ich im Moment noch lieber auf die sichere Bank, wo ich einfach weiß, ich kann meine Rechnung am Ende des Monats bezahlen.
Ja, das ist schon wichtig, dass man den Schritt geht. Man muss auch, darf auch nicht vergessen, nach 3 Jahren kommen dann diese berüchtigten Steuern, die man dann auf einmal zahlen muss.
Genau. Oder
das Finanzamt Geld will von dir. Wo ja auch viele Unternehmen, glaube ich, oder Unternehmer da dran zerbrechen, weil er dann beim, oh, ach so, ja, ich dachte, ich kann das alles behalten.
Ja, es macht schon Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ich muss auch sagen, das ist ja auch eine lästige Aufgabe. Ich meine, du machst das ja nicht, du machst das ja, um Spaß zu haben, um Videos zu produzieren, um live zu streamen und so weiter. Das Letzte, worauf du Lust hast, ist, dich mit Steuern zu beschäftigen. Aber es gehört halt dazu. Es ist, ne, und dann fällt man halt, wenn es doof läuft, halt richtig, richtig auf die Nase. Aber ja, das gehört auch zum Leben dazu. Manchmal tut Lernen weh.
Ja, absolut. Und am besten lernt man von den Fehlern der anderen. Das ist der Optimalfall.
Stimmt, ist immer weniger schmerzhaft, als von den eigenen Fehlern zu lernen. Ja.
Aber meistens machen wir dann trotzdem die Fehler und dann tut es doch weh. Auf die Herdplatte lang, obwohl die Mama gesagt hat, mach das nicht. Ja, aber spannend, dass du das machen würdest. Ich finde es immer cool zu wissen, was wäre so der Traum, sage ich mal, noch ein bisschen. Ich meine, mein Traum wäre auch Rennfahrer zu werden, aber ich glaube, das Thema ist schon durch. Ich bin erstens zu groß dafür, glaube ich, befürchte ich. Zu groß, zu schwer und zu alt.
Es kommt immer darauf an, natürlich. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, wie unglaublich teuer Motorsport ist. Aber es kommt auch darauf immer, was man machen will. Also wenn man natürlich groß und schwer ist, dann wird es ein Formelwagen wahrscheinlich eher nicht werden. Aber du kannst ja auch als Gentleman's Driver oder so als semi-professioneller Hobbyfahrer, es gibt ja so viele Autos mittlerweile. Mhm. Ich meine, guck dir mal Jardier an hier. Den Herrn Honzig, der im Clio Club unterwegs ist. Ich meine, der Mann hat jetzt auch nicht die Figur einer Heuschrecke, ne? Also und kann da richtig gut mithalten. Deswegen, weil es halt einfach. Eine Heuschrecke. Ne? Weil es ja auch, ne, es sind ja auch ganz normale Autos. Also wie gesagt, es gibt durchaus Möglichkeiten und ne, und das sind ja auch dann auch, was ist alles, aber viele Leute, die das dann auch eher so, genau, so semi-professionell machen oder sich, das hatte ich auch eine Zeit lang überlegt, sich dann einfach mal für ein paar Rennen so ein Auto einmieten und sagen, hey, ich habe zumindest jetzt mal ein paar Euro auf die Seite gelegt und irgendwie so 3 Rennen könnte ich mir dieses Jahr mal leisten. Und dann mietet man sich ein Team ein und fährt einfach mal mit. Also sowas ist ja schon möglich. Aber die romantische Vorstellung, irgendwann mal einen was weiß ich, AMG GT3 über die Nordschleife zu heizen, dann wird natürlich die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass einem das gelingen wird. Ja. Am Ende wahrscheinlich auch einfach wieder das Ding, wie wichtig ist einem das wirklich? Weil ich kenne das ja auch, die Vorstellung ist mega cool. Aber es ist halt auch so hart, ne?
Und du gibst unglaublich viel auf dann, wenn du dann professioneller Rennfahrer bist.
Ja.
Aber weißt du, wo ich gern mitfahren würde? Ich würde gerne Rennen im Mazda Cup mitfahren in den USA. Ich glaube, das macht so viel Spaß.
Ja. Das ist irgendwie wie wahrscheinlich so wie Go-Kart fahren für große Jungs, ne? Also das ist wirklich, das macht, glaube ich, unglaublich Laune. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
Die kleinen Dinge, die da nichts haben, ist einfach pures Rennen fahren. Mega leicht, die Kisten, Heckantrieb, ich glaube, und 50 Leute um dich rum, die da irgendwie gegeneinander fahren. Und da hätte ich schon sehr, sehr viel Bock drauf, muss ich sagen. Aber mal gucken.
Und auch Autos, die halt, wenn du mal was kaputt machst, die nicht gleich irgendwie, was weiß ich, deine Rentenrücklagen kosten, sondern es ist alles noch in einem überschaubaren Rahmen.
Ja. Ne? Ja. Ja. Ja, ja. Gegensatz zu den GTPs oder so.
Ja, das ist völliger anderer Planet. Aber ich glaube, da gibt es auch keine Gentleman's Driver, oder?
Nee. Da setzen die nur Werksfahrer ein. Ich glaube, in der WC ist es so, dass du Bronzefahrer haben musst, da drin im GT3. Da darfst du nicht nur Platinfahrer reinhocken. Das geht gar nicht. Deswegen müssen da Gentleman Driver mit drin hocken. Aber Thema GTP. Ich würde da nochmal rumswitchen auf den digitalen Motorsport. Und
Mhm.
zwar bekommen wir in iRacing wieder mal ein Update. Und da gibt es auch Neuerungen für den GTP. Und zwar sehr
Ja.
viele. Zum einen ein neues Fahrzeug, der Ferrari LMH. Was
Mega.
sehr, sehr spannend ist, weil das halt ein LMH ist und kein LMDH. Aber ist geil, auf jeden Fall. Oder was
Ja,
sagst du?
es hieß ja auch lange, dass wahrscheinlich durch die Lizenz von Le Mans Ultimate, dass der Ferrari vielleicht auch nie nach Richtung iRacing schaffen wird. Ich habe nie richtig verstanden, warum nicht, weil irgendwie alle anderen Fahrzeuge sind ja auch lizenziert und da drin und so weiter. Aber deswegen, aber lange Zeit hieß es ja, den Ferrari werden wir in iRacing nicht sehen, deswegen cool. Und ich freue mich über jedes neue Fahrzeug, was da reinkommt, einfach um mehr Abwechslung auch auf der Strecke zu haben. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich den Ferrari jemals fahren werde, aber ich freue mich, wenn ich ihn auf der Strecke sehe. Und das ist ja auch wiederum das Schöne bei iRacing. Also wie gesagt, ich bin ja auch so ein bisschen Gran Turismo gebrandmarktes Kind, obwohl ich das Spiel nach wie vor sehr gerne mag. Aber es ist halt, in iRacing bist du mit quasi jedem Fahrzeug konkurrenzfähig. Also insbesondere, wenn du auf so einem Hobby bis semi-professionellen Niveau unterwegs bist, ist es unterm Strich egal, welches Auto du nimmst. Also, wie oft ich das schon gehört habe, warum nimmst du denn den BMW? Oder das ist doch, der ist doch völlig unterlegen. Und dann, ja, ich war unterlegen, weil ich am Steuer saß, aber in der Top 3 waren zwei BMW. Ne? Also von dem her, du kannst mit jedem Rennen, mit jedem Fahrzeug Spaß und Erfolg haben. Und jedes neue Fahrzeug bedeutet, dass mehr unterschiedliche Fahrzeuge auf der Strecke sind. Und das finde ich cool. Und der Ferrari ist auch wiederum. Obwohl die ganzen LMDHs, LMHs gerade, finde ich, eine unglaublich hübsche Generation sind. Also die sehen alle wirklich trotzdem so individuell aus. Also es ist einfach, ich mag den. Der ist cool.
Ja, ich würde auch, um das Thema vielleicht würde ich gerne anknüpfen nochmal, bevor wir weitermachen mit iRacing. Ich hab letztens mit jemandem telefoniert, mit einem po zukünftigen Podcast-Partner. Ich weiß schon, ob du davon gehört hast, mit wem. Gibt ja auch lustig zu.
Fängt es mit E an?
Ja.
Ja, sehr gut.
Und ich muss, alle reden ja immer von der glorreichen goldenen Zeit der DTM, ne?
Ja.
Ich finde, wir sind gerade in einer goldenen Zeit des Motorsports mit diesen Klassen, mit GT3, GTP in der IMSA und WEC-Serie. Also, diese
Voll.
Fahrzeuge sind unfassbar geil. Es hat alles drin, es hat Sound, es hat Technik drin, aber nicht zu viel. So DRS hasse ich ja, aber haben sie nicht drin. Pures Racing, Endurance Racing, die Dinger, wenn du ranknallst, die hauen dir die Heckstoßstange runter komplett und hauen das neue dran und weiter geht's. Es ist fantastisch einfach. Dann der Sound, ich durfte ja dieses Jahr in Spa die live erleben, brutal einfach nur. Also ich finde das eine goldene Zeit des Motorsports im Moment, in dem wir uns befinden. Ich meine, auch dieser Start, ne, den wir auch in iRacing bekommen, ja, ab nächsten Update ist dieser Bumpstart da drin. Dass
Yeah.
du elektrisch losfährst, jeder kennt dieses Video vom Cadillac. Also wenn ihr das Video noch nicht kennt von einem Cadillac LMDH, wie der losfährt, dann jetzt YouTube anschalten und anhören. Weil dieses Pam, das ist.
Das ist wirklich großartig.
Also, ich weiß, wie ist da deine Meinung dazu? Verfolgst du das ein bisschen? Und bist du da meiner Meinung oder sagst du, boah, übertreibe jetzt nicht so?
Also ich finde, ich bin zum Beispiel, ich bin früher nie, ich habe mich nie wirklich so für Prototypen interessiert. Ne? Ich fand die irgendwie, also da kommen wir wieder vom Thema. Ich komme eigentlich nicht aus dem Motorsport, das heißt, ich kenne mich auch relativ wenig mit der Technik aus und finde es das interessant, mal zu hören, was sind da die Hintergründe. Am Ende ist es mir auch egal. Ich mag hübsche Autos und ich mag schöne Sounds. Das ist so dieses ganze Feeling, das Entertainment, das ganze Drumherum. Und da finde ich, sind einfach die modernen Prototypen, ich nenne sie jetzt mal so, sind einfach der absolute Hammer, weil die sehen schick aus, die sehen unterschiedlich aus, die hören sich fantastisch an. Also ich finde es wirklich, ich finde die richtig, richtig cool. Und nachdem ich mich jetzt dieses Jahr im Daytona 24 auch endlich mal in den Porsche GTP getraut habe, muss ich auch sagen, hab ich auch Bock gekriegt, sie zu fahren. Und deswegen, ja, also ich finde das auch wirklich richtig toll, was da gerade passiert. Komischerweise, auch immer, wenn ich an DTM denke, also sowohl hier an die alten 80er, 90er DTMs, aber auch wenn ich an die letzte richtige DTM-Generation denke, mit diesen flachen Flundern. Ich weiß auch nicht, jedes Mal, wenn ich die sehe, freue ich mich auch und denke, das waren echt coole Rennwagen. Aber ich sag mal, wenn so eine Serie einfach aus verschiedensten Gründen keine Zukunft hat, ja, dann macht es jetzt auch keinen Sinn zu weinen, dass es die nicht mehr gibt, sondern dann können wir froh sein, dass es überhaupt noch eine DTM gibt.
Ja, genau. Also ich muss ja auch sagen, ich bin ja, ich habe vor meiner Simracing-Karriere in Anführungsstrichen auch nichts mit Endurance Racing zu tun gehabt. DTM, ja, aber das ist nicht Endurance. Ich bin erst durch dieses ganze Thema, durch das ganze Selberfahren da wirklich aufmerksam geworden. Ich sag, boah, eigentlich mega geil zum Anschauen. Daher bin ich da auf einer ähnlichen Ebene wie du. Und ich sage auch, also das Wichtigste ist ja, die müssen geil aussehen, die müssen geil fahren, also geiles Racing, und müssen sich gut anhören. So, das sind die essentiellen Sachen für den Motorsport einfach, mit denen du die Leute bekommst. Und ja, das mit der alten DTM, die sind geil, ja. So einen E30 M3, wenn du das Ansauggeräusch hörst, dann
voll cool.
Dann wird's feucht in der Hose, so ungefähr. Aber ich finde es halt schwierig, wenn jemand sagt, das heutige ist Müll, so ungefähr. Und da das so verallgemeinert, so ungefähr, ja, das ist Müll, das ist früher aber gut. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe das. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe nur nicht, warum die Leute das machen. Ich meine, da könnte man jetzt tiefenpsychologisch einsteigen. Und ich meine, aber teilweise ist es auch so eine romantische Verklärung. Man hat ja oft, also es ertappt man sich ja manchmal selber dabei, dass man sich denkt, ach, früher, das war ja eine ganz andere Qualität und das war ja noch alles. Und dann guckt man sich's mal an und merkt eigentlich, wie kacke es war. Oder im Vergleich zu heute und was sich eigentlich alles getan hat. Ich meine, das ist Motorsport das eine Thema, das geht hin, weil ich vorhin angeschnitten hatte, ich beschäftige mich auch gerade so ein bisschen mit Carrera und Slotcar-Bahnen. Welche Emotionen erwachsene Menschen in solche Themen reinstecken können, um Ausdruck zu verleihen, dass sie das alles scheiße finden, was jetzt neu auf den Markt kommt. Früher war alles besser. Und ich denke mir so, das ist doch ein Quatsch. Natürlich gab es manche Dinge, die heute vielleicht schlechter sind oder einfach schlechter umgesetzt werden. Aber ich weiß auch nicht, mir fallen mindestens genauso viele Dinge ein, die früher einfach richtig doof waren. Obwohl ich mir denke, wie cool ist das denn? Das habe ich als Kind nicht gehabt. Deswegen, meine Güte, das ist... Nimmt das mal alles nicht so ernst. Hier reden am Ende des Tages erwachsene Leute über Spielzeug.
Ja, ja. Stimmt, absolut richtig. Auch im Simulator, das spielt meine Freundin ist ja absolut weg davon, ne? Also die hat da mit dem Ganzen gar nichts zu tun. Denkt sich, ja, du bist auch bescheuert ein bisschen. Aber so ist es halt einfach, ne?
Ja, positiv bescheuert. Ja. Und ich meine, das ist ja, es ist, also ich finde es ja manchmal richtig bitter. Das passiert zum Glück nicht so wahnsinnig oft. Aber also wenn ich Leute treffe, das passiert schon oft, die keine Ahnung haben, was Simracing ist, dann bin ich immer wieder überrascht. Also, okay, er hat noch nicht mal den Begriff gehört. Also dieses, weil du bist halt selber in dieser Bubble, für dich ist einfach total klar, was du da machst. Und deswegen immer so der kurze Überraschungsmoment, okay, ich muss jetzt gerade jemandem erklären, was das eigentlich ist. Aber dann ist es eher so oft so ein interessiertes Zuhören, so wie, aha, okay, und ach so, okay, und da fährst du Rennen. Mhm. Und dann gibt's aber die Leute, die sind so erwachsen, in Anführungsstrichen. Ich weiß gar nicht, haben die noch mit irgendwas Spaß im Leben? Ich finde das so schade. Ich will gar nicht lästern, sondern ich finde das so bitter, dass es Menschen gibt, die so irgendwann, keine Ahnung, mit 12 aufgehört haben, Kind zu sein und irgendwie, keine Ahnung, keinen Spaß mehr mit irgendwas haben. Also ich finde das total toll, dass wir noch, ja, und den ganzen Blödsinn, der passiert, dass wir darüber lachen können. Und das ist doch herrlich. Ich meine, im Leben passiert so viel Mist, man kann sich über so viele Dinge ärgern. Ich finde es einfach toll, dass ich ein Hobby habe oder sogar mehrere, wo ich mich manchmal wirklich wie ein kleines Kind auf dem Teppich wiederfinde und denke und habe den Spaß meines Lebens.
Ui, es leuchtet so ungefähr, ja.
Großartig.
Ja, das ist, ja, man sollte schon eine gewisse Reife haben, aber das Kind in sich darf man nicht verlieren.
Ja, genau.
Also da Lego bauen, Karriere bauen oder was ist ich was machen, ja, ist ja wirklich vollkommen egal, ja, was man da macht. Wenn man da Spaß dran hat, dann kann das den anderen egal sein. Punkt.
Ganz genau.
Genau. Ja, aber dann kommen wir mal nochmal zurück. Ganz wichtige Message auf jeden Fall, finde ich immer wichtig, das zu sagen. Und auch ganz klar, jedes Racing-Game hat seine Daseinsberechtigung und es gibt nicht die Simulation für alle. Punkt. Auch erledigt.
Vollkommen, ja.
Genau, aber wir sprechen natürlich jetzt hier über iRacing hauptsächlich, weil wir da halt einfach drin sind. Vor allem ich habe da keinen Bezug, obwohl ich sagen muss, aber kommen wir vielleicht dazu noch, AMS und so weiter, klingt im Moment sehr interessant. Aber iRacing, was haben sie jetzt noch? Den neuen GT3, Acura, kommt rein. Finde ich überraschend, also den hat man irgendwie gar nicht kommen sehen. Finde ich aber cool, dass sie den noch nachreichen. Ich meine, die erste Evo-Stufe war 2022
bei dem. Korrigiere mich gerne, aber Acura ist ja im Endeffekt nur das amerikanische Honda, ne?
Richtig,
glaube ich.
Richtig,
genau.
Ja. Genau, der kommt ja. Und dann sind wir mal gespannt, was er noch. Also, GTPs kriegen ein neues Reifenmodell und die LMP2. Da kannst du jetzt auch einen Platten bekommen, was ich gehört habe. Und die Grafik-Engine, was sie ja dran arbeiten, und da kommen so viele noch. Aber das waren jetzt für mich die interessantesten Sachen, sag ich mal. Die da kommen.
Finde ich auch super. Also, es ist ja wirklich beeindruckend, wenn wir mal die letzten ein, zwei Jahre, vor allem das letzte Jahr zurückgucken, welchen Sprung iRacing gemacht hat. Also wirklich auch contentseitig. Und ja, im direkten Vergleich zu modernen, ich sage jetzt ganz bewusst Spielen, sieht iRacing immer noch relativ flach aus. Aber setzt halt auch seine Prozessor-Prioritäten einfach auch auf andere Bereiche, eben auf den Simulationsaspekt. Aber was da alles gekommen ist an Fahrzeugen, an Strecken, an kleinen bis großen Verbesserungen, das Wettersystem, das nicht einfach nur Regen ist, sondern wirklich ein komplexes Witterungssystem, also wirklich beeindruckend. Die haben ihr Team vergrößert und das ist alles auch nur möglich, weil so viele neue Nutzer dazugekommen sind. Und natürlich, ja klar, auch viele Rookies, die dann dem einen oder anderen mal auf den Schlips treten. Aber dieser Schub, den iRacing in den letzten Jahren gehabt hat, der ist auch alles andere als selbstverständlich. Insbesondere auch, dass das kostenpflichtiger Dienst ist und so weiter und so fort. Aber ich möchte super gerne 10 Jahre in die Zukunft gucken. Gute Chancen, dass wir das noch erleben. Aber einfach, was sich da alles noch so tut. Also ich finde das einfach toll zu sehen. Aber bin trotzdem, um den Bogen nochmal zu schlagen, komplett bei dir. Jede Simulation, jedes Spiel hat seine Daseinsberechtigung. Ganz ehrlich, ich habe am Wochenende mit meinem Paten Jung Mario Kart gespielt und es war fantastisch.
Ja, kann ich absolut verstehen. Aber da können auch Familien zerbrechen, das weißt du, oder?
Das weiß ich. FIFA und Mario Kart sind nicht ganz ohne Aggressionspotenzial.
Genauso wie Monopoly. aber um auch darüber mal gesprochen zu haben, aber ich finde halt, dass jede Simulation seinen Bereich abdeckt. Aber was meiner Meinung nach schwierig ist, überhaupt iRacing einzuholen. Die haben wenn wir jetzt sagen, im Multiplayer-Simracing-Bereich haben sie ja die Nase vorne. Ich glaube, da wollen wir nicht diskutieren im Moment. ACC ist jetzt sozusagen fertig, glaube ich. Irgendwie hat es ja mal ein Gerücht gegeben oder gibt es das Gerücht, dass vielleicht noch irgendwie ein Update kommen soll, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich sag mal, so sehr viele von ACC, Content Creator und so weiter, kommen ja nach iRacing jetzt. Man siehe Mavix, man siehe Noah Eder, man siehe was ich was wen. Und was ich mir letztens gedacht habe, ist, wer will iRacing einholen? Vom Content her, die ganzen Dinger sind lasergescannt, ganzen Autos sind erstellt, es sind eine Wucht an Fahrzeugen. Du kannst mit 60... bisher leider nur 60 Autos. Auf der Nordschleife wäre mal geil, wenn es 100 wären, aber egal. Dann kannst du mit 60 Autos, was ja auch bei Automobilista 2 ist, das auf 32 redet, ist das gecuttet. Schwierig, finde ich. Für Multiclass Racing. Streckenautos und der Umfang einfach. Dieses iRating und die Möglichkeit. iRacing ist teuer. Aber ich habe da mal einen von Michael Schaller, gibt es einen YouTube-Kanal, der hat mal das auf einen guten Punkt gebracht. Wenn jemand tausende Euro für einen Rig ausgegeben hat, für die Wheelbase, für das Lenkrad, dann ist das Geld kein Argument mehr, das, was iRacing kostet, ist kein Argument mehr, sich das nicht zu holen. In meinen Augen, ich stimme dem zu, kann jetzt jeder sagen, stimmt nicht, ich bin da andere Meinung, ist okay. Aber das ist halt so mein Denken irgendwo hin. Ich denke immer, dass man das nachvollziehen kann. Das aber, wie gesagt, um das zusammenzufassen, was ich jetzt gerade wieder da hin und her geredet habe, wer soll die einholen in dem Bereich? Denn ich denke auch, ein Assetto Corsa Evo positioniert sich so, dass es kein Konkurrent zu iRacing wird. Und ja, im Moment gibt's halt nichts in dem kompetitiven Bereich.
Aber das Schöne ist, es muss ja auch niemand iRacing einholen. Warum denn? Ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob das ein super passender Bereich ist, aber gucken wir mal auf den in Anführungsstrichen Konsolenkrieg. Microsoft Xbox, Sony PlayStation und Nintendo. Ja. Nintendo hat sich vor 2 Konsolengenerationen komplett aus diesem Wettlauf zurückgezogen, hat gesagt, lass doch die beiden da um die Technik wetteifern. Ich mache einfach mein eigenes Ding. Und sind eigentlich die erfolgreichere Spielekonsole gerade auf dem Markt, weil sie ihr eigenes Ding gemacht haben. Und genauso ist es ja auch mit einem Assetto Corsa Evo, wird es auch so sein. Das werden so viele Leute kaufen und ich so auch. Viele Leute spielen und auch. Und auch die meisten, die es kaufen, die interessieren sich einen Furz für online-kompetitive Meisterschaften, sondern die fahren für sich, die wollen Auto fahren, die fahren gegen die KI und so weiter und so fort. Deswegen, das klingt manchmal immer wichtiger, als es tatsächlich ist. Aber die meisten Leute, die Lust auf eine Rennsimulation haben, sind nicht kompetitiv online unterwegs. Das kriegt halt bloß keiner mit, weil die sieht logischerweise keiner. Und und dann hast du eben aber auch so andere Simulationen, die halt einen starken Fokus haben. Das habe ich immer an ACC sehr gerne gemocht, mal abgesehen vom Brems- und Lenkmodell und so weiter. Also ich bin nie so hundertprozentig warm damit geworden. Aber was ich immer richtig gemocht habe, war der überschaubare Content. Eine überschaubare Anzahl an Fahrzeugen und Strecken, die man auch als Gelegenheitsfahrer einfach sehr gut und sehr schnell lernen kann. Mhm. Das ist natürlich was anderes, wenn man das 5 Jahre lang jeden Tag macht, dann wird einem das dann vielleicht doch ein bisschen eintönig. Aber das spricht dann auch wieder komplett andere Zielgruppen an. Und du gibst einmal Geld aus, du hast alle Autos und Strecken, cool, ja. Und kannst offline und online deinen Spaß haben. Also deswegen, ich würde auch niemals versuchen, jemanden von iRacing zu überzeugen. Ich würde eher sogar sagen, mach's lieber nicht, weil es könnte dir Spaß machen. Aber ich verstehe auch vollkommen, wenn man sagt, nee, ich ballere aber gerne mit Forza Horizon durch die mexikanische Wüste und habe da den Spaß meines Lebens. Also deswegen, ja, wenn jemand wirklich so realistisch wie möglich fahren möchte und vor allem auf richtig guten Online-Multiplayer einfach Lust hat, für den ist iRacing eine hervorragende Wahl, aber es gibt auch mindestens eine Handvoll andere Simulationen, die online genauso viel Spaß machen kann, wenn man die richtigen Leute um sich herum hat.
Ja. Okay, ja, da muss ich dir 100% zustimmen. Und ich sage auch immer, also ich gebe ja immer den Tipp weiter zu sagen, also ich habe jetzt natürlich von Leuten geredet, die schon sich committed haben zu dem, weil ich finde, iRacing brauchst du nicht machen, in meinen Augen, wenn du sagst, ja, ich fahre mal, also allgemein, jetzt nicht gesagt, ich habe mal eine Phase drin, wo man nicht fährt, sondern ja, ich will einfach nur ein bisschen rumdubbeln, dann finde ich den Preis dafür zu teuer. Verstehst du, was ich meine? Dann
würde ich halt sagen, ja, genau.
ACC. Dann fahr ACC, GT3, bezahlst du einmal alles komplett oder AMS oder Race Room oder sowas. Dann macht das ist viel, eine viel bessere Sache, als jetzt in iRacing die 100 Euro oder Black Friday oder Black Week sind irgendwie die 50%, glaube ich, was du da rapportiert bekommst. Da sage ich da auch immer ganz klar, wenn du iRacing machst, dann würde ich jedem empfehlen, das ist natürlich jedem Designer, was er dort macht, aber ich würde es ihm empfehlen, dann committe dich drauf. So ein bisschen.
Zumindest. Definitiv, genau. Also das macht auch total Sinn. Genauso würde ich es auch unterschreiben und sagen, dann macht es Sinn, mehr oder weniger einfach nichts anderes zu machen. Dann konzentrier dich darauf und dann kannst du damit richtig Spaß haben durch das Rating-System, durch die großen Endurance-Events und so weiter. Absolut. Aber wenn du einfach zwischendrin Bock hast oder auch einfach mal ein paar Wochen Pause machst, dann hol dir was anderes, weil es gibt auch so andere tolle Sachen da draußen.
Ja, genau. Und das Realist und ganz ehrlich, so eine, ich höre manchmal so Aussagen, ja, das ist das Realistischste. Und wer hat das gesagt? Ich weiß es nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, ein Lukas Luhr war das. Gesagt, du kannst fahren, was du willst. Es ist nicht realistisch. Punkt. Du hast keine G-Kräfte. Du kriegst es nie 1:1 genauso hin mit einem Auto. Das gibt's nicht, das Realistischste. Es muss zu einem passen. Ja, iRacing ist ganz weit weg, zum Beispiel von einem perfekten Reifenmodell. Aber es ist einfach für mich vom Fahren her einfach angenehm. Und der andere findet halt ACC wieder geil. Und der andere findet Race Room am geilsten. Und der andere findet AMS-S2. Und es ist alles wunderbar, wenn das so funktioniert. Und da braucht man sich nicht gegenseitig haten. Und ja.
Das macht sowieso grundsätzlich, das ist einfach viel zu schade. Es ist, wie oft sich Menschen über was für Themen sich Menschen teilweise die Köpfe einschlagen, ist immer wieder faszinierend und erschreckend zugleich. Ja, genau. Aber nee, also genau, also ob es realistisch ist oder nicht, können die wenigsten von uns beurteilen. Aber ich bin da komplett bei dir. Es muss für dich passen. Und manchmal habe ich halt so Simulationen, da setze ich mich rein und fühle mich direkt wohl. Und iRacing ist so eine von denen gewesen, wo ich einfach sofort das Gefühl hatte, oh ja, das Auto macht das, was ich von ihm erwartet habe. Ist das realistisch? Keine Ahnung. Und ist mir auch total egal. Ja. Es fühlt sich einfach großartig an.
Ja. So, und jetzt haben wir ja das Thema mit der Simulation auch gehabt. Und ich habe da auch die kommende Simulation einen Mund genommen, Assetto Corsa Evo. Und da würde ich mal gerne von dir wissen, ich weiß gar nicht, ob du auf der Expo warst, aber ist jetzt auch für die Frage ehrlich gesagt irrelevant. Aber was erhoffst du dir von Assetto Corsa Evo? Was würde dich zu bewegen, es zu kaufen? Und was erhoffst du dir davon? Was wünschst du dir davon?
Sehr witzig, weil das wäre tatsächlich mein nächstes YouTube-Video. Ich war nämlich auf der Team Racing Expo. Ich habe tatsächlich auch AC Evo antesten können, zumindest ein bisschen. Und ich kenne AC1 nicht, also das erste Assetto Corsa kenne ich nicht. Ich habe es vielleicht mal, also bestimmt irgendwo in einem Simulator mal auf der Messe oder so. Da lief es halt zufällig und ich habe es nicht gemerkt. Aber ich bin nie bewusst Assetto Corsa 1 gefahren. Kannte eben nur ACC und ich war tatsächlich, auch als ich den Ankündigungstrailer gesehen habe, so ein bisschen ernüchtert. Also ich habe zu den Menschen gehört, die so gesagt, also mit denen das emotional einfach gar nichts gemacht hat. Und dachte mir, aber gut, why not? Wird schon seine Daseinsberechtigung haben. Und ich habe mich tatsächlich reingesetzt auf der Expo im Carrera Porsche auf... Oh, war das Imola? Ich glaube, es war Imola. Und hatte sofort Spaß. Also hatte richtig Spaß. So viel Spaß, wie ich noch in keinem Porsche Carrera hatte. Da tue ich mir zum Beispiel iRacing unglaublich schwer nach wie vor mit der Kiste.
Das ist hart, ja.
Es hat richtig Laune gemacht. Es sah dann doch überraschend gut aus. Du konntest richtig schön über die Curbs pfeffern. Also wirklich, das ist einfach nur persönliche, subjektive Wahrnehmung. Ne? Aber ich habe mich reingesetzt, hatte sofort Spaß. Es hat richtig Laune gemacht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob alle eine richtige Vorstellung haben, was da auf uns zukommt. Also die Assetto Corsa 1 Spieler vielleicht ja, aber das wird ja kein neues ACC, sondern also ich würde sagen, alles, was man jetzt sieht und hört, das wird halt einfach, so wie es der erste Teil eigentlich auch war, eher ein Gran Turismo für PC, aber natürlich mit einem realistischen Simulationsansatz. Das ist nochmal das andere. Vom Simulationsgrad her auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich höher. Aber im Endeffekt ganz viel Straßenautos, ganz viel auch mit hier. Du kaufst dir ein Auto, kannst verschiedene Motoren einbauen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Das wird eben ganz viele Leute interessieren, vor allem dann später auch auf Konsole, die sagen, ich will einfach ein cooles Autorennspiel haben mit vielen Fahrzeugen, wo ich mal ein bisschen rumbasteln kann, wo ich auch ein bisschen über die Landstraße fahren kann. Cool, toll. Und was das dann kompetitiv, Online-Multiplayer dann alles wird, ob irgendwelche größeren Ligen aufspringen und so weiter, das wird die Zeit dann zeigen, aber wenn ich sehe, wie erfolgreich Assetto Corsa 1 nach wie vor ist, also hat schon AC Evo ernste Chance, das nächste große Ding zu werden. Aber ich glaube frühestens in 2 bis 3 Jahren, weil da sind noch ein paar andere Stolpersteine auf dem Weg bis dahin.
Ja, aber was erhoffst du dir von dem Spiel? Was wünschst du dir? Wie würdest du dir das Spiel wünschen, dass es welche Umfänge es hat und so weiter? Und was würdest du am liebsten da machen?
Es ist mir total egal. Total ja, egal. Wirklich, völlig. Nee, weil ich, wenn ich fahre, also es ist wirklich so, ich finde Autos toll, ich gucke mir auch gerne schöne Autos an, aber ich werde wahrscheinlich 90% der Zeit, die ich irgendwo online fahre, in einem GT3 sitzen wollen und werde ab und zu mal in einem LMP-LMDH, was auch immer, mal sitzen und habe auch irgendwie, ich hätte mal total Bock, das wäre cool, so Rallycross, wenn sowas mal in der Simulation cool umgesetzt wäre, da mal ein bisschen so richtig die Sau rauszulassen. Aber ansonsten, wie viele Autos da drin sind, was man machen kann, das sind alles so Modi, die spiele ich heutzutage nicht mehr. Für die habe ich echt keine Zeit. Ich setze mich, das habe ich auch bei Gran Turismo verabscheut, ist dieses, dass ich erst irgendwie stundenlang irgendwelche Missionen fahren muss, um endlich mir ein Auto freizuschalten oder eine Strecke, die ich dann im Multiplayer benutzen kann. Das interessiert mich null. Aber nochmal zu dem, was ich jetzt auch schon zweimal erwähnt habe, da gibt es eine riesen Zielgruppe für. Also deswegen glaube ich, wird das auch sehr erfolgreich werden. Aber mir persönlich, auch wenn es ein bisschen traurig ist, mir ist es echt egal.
Ja. Ist auch gut. aber Rallycross gibt's in iRacing.
Stimmt. Fährt das einer?
Ja.
Ja?
Ist, glaube ich, ganz okay besucht. Also, wenn du zu wichtigen Zeiten, glaube ich, unterwegs bist. Und das macht sau Spaß. Also, ich bin im Beetle gefahren. Schon lustig. Ja. Schon sehr lustig.
Ja, steht auf der To-Do-Liste. Du hast recht, da hätte ich richtig Bock drauf. Aber jetzt hätte ich gerne noch einen Rallycross in richtig hübsch. Und da kommt jetzt wieder... da kommt es wieder der Gamer durch. Ne? Ich will das mal so richtig mit Staub und Lichteffekten und mit allem drum und dran. Ich will so ein bisschen, egal. Ich habe es gerade gedacht, das wäre doch schön, wenn eine moderne Simulation, die auch noch richtig gut aussieht, sowas mal schön drin hätte. Aber diese Modi sind halt gefühlt dann doch immer Nischensegmente der Nische.
Mhm. Ja, das stimmt. Und
du hast recht. Ich muss mich endlich mal in den Beetle setzen. Das habe ich echt schon länger vor.
Ja, der ist geil. Der ist wirklich, wirklich toll. Der macht Spaß. Da bin ich auch schon ein paar Rennen gefahren und da brauchst du halt nicht viele, ne? Da fährst du zu 5, zu 6 um die Kurve, um die Strecke und knallst da rum.
Und da gibt's reicht diese, eigentlich schon, ne?
Ja. Und da gibt's auch diese Trucks und so weiter, das macht alles einen Heidenspaß. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Kann ich sehr
Schreit nach einem Community-Event.
Ja. Wir haben tatsächlich vom Simracing Center haben wir mal im letzten Winter eine Summer League gemacht mit Rallycross. Das ist ja gut angekommen.
Siehst du, sowas, ja, genau.
Ja, genau. Da. Mal schauen, ob wir sowas wieder machen.
Aber lustig, kommt auf die Liste.
Kommt auf die Liste, genau. Ja, und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich schon platt.
Nee, das war auch ein langes, anstrengendes Gespräch. Ich meine, ich bin kein einfacher Gesprächspartner. Dessen bin ich mir schon bewusst.
Nee, du, alles easy. Ich komme mit. Nee, also ich hoffe ja von Assetto Corsa Evo. Ich muss mir das immer überlegen, ne, dass es Evo heißt und nicht Evo.
Ich stolper ständig drüber. Ja.
Ich ehrlich gesagt hoffe ich, dass es ein Gran Turismo wird in Assetto Corsa-Manier. Weil es für mich einfach was ist, was man einfach mal nebenbei startet und einfach mal reingehen kann. Weil iRacing ist halt für mich, ich meine, ich habe jetzt ein iRating von 3170 oder so. Ich war mal auf 3700 oben. Da muss ich auch wieder hin. Aber da gehst du halt nicht mehr rein und sagst, oh, jetzt fahre ich halt mal eine Runde, ne? Sondern da ist halt für mich der Anspruch da, ich will die Strecke können. Ich darf keinen Fehler machen aufgrund mangelnder Practice, dass ich einfach sage, ja, die habe ich jetzt einfach zu schlecht gelernt, deswegen habe ich mich da jetzt verbrennt, das geht gar nicht. Dann musst du ein bisschen auf Pace sein. Ich meine, ich bin nie der Schnellste, das ist auch sehr interessant, ich bin nie der Schnellste im Rennen, nie. In meinen Splits. Aber ich bin immer konstant unterwegs und ich kriege immer dann gute Platzierungen. Ja, und dann sehe ich halt sowas, so ein Gran Turismo für den PC, sag ich jetzt mal, als Entspannung dann einfach so. Ja, mach ich aber an, geh vielleicht in eine offene Lobby rein mit den Teamkollegen. Das geht ja in iRacing leider auch nicht unbedingt, ohne dass du bezahlst. Und gehst einfach rein und dann fährst du halt ein bisschen und hast ein bisschen Spaß, fährst in die Karre rein und das war's dann. Das fehlt halt
bei iRacing. Das verstehe ich. Genau, das verstehe ich auch vollkommen. Das ist aber einfach genau das Punkt, das fällt bei mir alles hinterunter aufgrund von Zeitmangel, weil ich nicht so, oh komm, ich fahre jetzt mal irgendwie gemütlich 2 Stunden. Diese 2 Stunden gibt es bei mir irgendwie nicht. Und deswegen, aber das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, dass das Anklang finden wird. Vor allem, ich finde trotzdem den Gran Turismo Vergleich gut, auch wenn der Simulationslevel ein anderer ist. Aber sowas gibt's halt auf PC nicht oder nur wenig oder halt nur mit einem mittlerweile ja doch in die Jahre gekommenen AC1. Aber deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass das super ankommen wird.
Es wird einschlagen. Ja. Wenn es nicht verbuggt ist, das dürfen sie nicht machen.
Wir müssen ja fairerweise reden, also vor 2026 werden wir wahrscheinlich einfach die Vollversion von AC Evo nicht einfach auch nicht haben. Ne? Das müssen sich alle noch bewusst machen. Da kommt erstmal ein Early Access und dann wird das Ganze bis Ende 2025 fertig entwickelt, wenn es dann denn fertig ist. Und dann, also wie gesagt, Ende 2025, Anfang 2026 können wir wahrscheinlich davon reden, dass wir die Vollversion eines AC Evos haben. Und dann fangen sie an der Konsolenversion zu schrauben. Also von dem her, da ist noch ein bisschen Geduld gefragt. Und das wird am Anfang, wird es wenig Content haben und Bugs wie die Hölle wahrscheinlich.
Ja, ich hoffe mal nicht. Aber naja, das ist ja die Spielindustrie heutzutage ist ein bisschen schwierig, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Und jetzt muss man auch fairerweise sagen, sie waren ja, das war ja schon beeindruckend, als sie jetzt auf der Sim Racing Expo waren, da gab es ja 3 Fahrzeuge, 3 Strecken auszuprobieren und bis auf mal ein paar Abstürze, was natürlich dann immer mal sein kann, lief das schon erstaunlich gut und das Spiel war wirklich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Ich glaube, was war das? War nicht mal Beta, das war irgendwie Pre-Alpha oder so. Und das sah schon sehr gut aus und deswegen ist es schon schlau zu sagen, erstmal mit einer überschaubaren Anzahl an Fahrzeugen und Strecken ranzugehen. Also ich traue das Kuno schon zu, dass sie da was auf den Markt werfen, was zumindest gut spielbar ist. Aber ich würde jetzt meine Erwartungshaltung nicht so hochschrauben, dass das jetzt von Tag 1 super funktioniert. Das wäre wahrscheinlich das erste Mal, dass ihnen das gelingt.
Ja, das wäre das erste Mal seit langem, dass sowas mal wieder gelingt, dass man Spiele rausbringt und es funktioniert einfach. Leider, muss man sagen. Naja, aber ich würde jetzt noch gern fragen, was steht für dich in der nächsten Zeit Schönes an? Also hast du irgendwelche Ziele im Simracing-Bereich oder so, wo du sagst, ah, da will ich hin oder das will ich fahren oder sowas? Was gibt's da für dich in Zukunft? Oder oder willst du Hardware kaufen oder sowas?
Oh ja. Wollen auf jeden Fall.
Wollen ja.
Tatsächlich. Ich habe tatsächlich vor, jetzt irgendwann zum Jahreswechsel, also Ende diesen, Anfang nächsten Jahres, mir ein neues Rig zu holen. Ich will tatsächlich jetzt dann mal von meinem Stahlrohrrahmen-Rig auf ein richtiges Alu-Streben-Rig wechseln. Möchte dann zumindest perspektivisch auf ein Triple Screen gehen. Und wenn ich das mache, dann brauche ich definitiv auch einen neuen PC. Und ich habe das genau vor meinem inneren Auge, wie das aussieht und wann ich es haben möchte. Ich habe bloß noch keine Ahnung, wie ich es bezahlen soll. Deswegen wird das wahrscheinlich eher so ein Schritt-für-Schritt-Projekt werden. Aber da habe ich richtig Lust drauf. Ich freue mich richtig auf den Tag, wo ich dann hier sitze und sage, cool, ich kann auch links und rechts aus dem Fenster gucken und ich kann die Simulation auf dem PC auch mit einer höheren Auflösung und einer schöneren Lichteffekten fahren und so weiter. Da freue ich mich richtig drauf, ja.
Das hört sich doch top an. Ich will auch hardware-technisch aufrüsten nächstes Jahr. Eine moderne Grafikkarte, ich fahre mit der 1070 rum. Und da kommt eine Grafikkarte und dann kommt die VR-Brille wieder zurück bei mir.
Oh,
Ich habe gestartet mit einer VR-Brille in ACC. Tatsächlich. Die war alles andere als gut, aber es hat gereicht. Also, es war mir auch. Es ist, wenn du fährst, ist es mir relativ unglaublich egal, wie das aussieht, ehrlicherweise. Man konzentriert mich auf Fahren und nicht, schau doch diesen wunderschönen Baum hier an. Das macht ja keiner von uns. Deswegen war das damals schon egal. Und dann mit einer besseren Hardware dann gibt es ja Portale, wo man sich das mieten kann, sozusagen. Und wenn es einem gefällt, dann abkaufen kann. Und dann will ich das so in die Richtung dann machen. Aber ich will unbedingt VR, ich will diese Immersion haben, das dann drin sitzen. Ich hatte es ja schon in schlechten Qualität und da habe ich schon gegen die Wand gehauen, weil ich den Knopf drücken wollte, so ungefähr. Und das will ich unbedingt wieder zurückhaben. Das war einfach
gut, siehste, ja. Also finde ich auch ein total faszinierendes Erlebnis. Wäre für mich dauerhaft nichts. Ich möchte einfach nicht so viel, so lange unter der Brille sein. Aber das ist wirklich, wenn man es mal aufgehabt hat, es ist schon was Besonderes. Weil, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ich treffe auch immer wieder Leute, die einfach wirklich noch keine Ahnung haben, was VR tatsächlich ist. Weil viele denken, nee, das ist so wie die 3D-Brille, die man im Kino aufsetzt. Ne? Aber nee, es ist eben nicht nur so ein plastisches Sehen, es ist halt wirklich dreidimensionales, räumliches Sehen. Also das ist wirklich, dein Gehirn denkt wirklich, du sitzt in diesem Auto drin. Du kannst den Schalthebel neben dir sehen und denkst, du kannst ihn anfassen. Also es ist schon wirklich faszinierend. Deswegen verstehe ich, wenn manche sagen, sie möchten nur noch mit VR-Brille fahren, denn also viel realistischer geht es dann wirklich nicht mehr, wenn dann irgendwann nochmal die Grafik besser wird. Aber du hast vollkommen recht. Und das ist ja wie bei allen Geschichten, auch deswegen auch immer die Diskussion, dass iRacing so mies aussieht. Also A, tut's nicht, und B, wenn du erstmal drin bist, dir fällt's einfach auch nicht mehr auf. Das ist einfach egal. Du bist mitten im Renngeschehen, und wie du schon sagst, ob sich jetzt in Gran Turismo das Gras mit dem Wind bewegt, es sieht doch keiner.
Nee. Das juckt dich überhaupt nicht.
Null.
Also. Ja. Ob die Reflexion jetzt gut ist, ob das Logo jetzt verpixelt ist oder nicht, ey, bei 250 juckt mich das nicht. Da juckt mich das, ob das Logo mich in mein Auto drin liegt oder nicht. Das interessiert mich. Aber sonst ist das völlig akzeptabel. Wobei man auch sagen muss, ich bin gespannt auf die neue Grafik-Engine, die iRacing selber entwickelt, was dann passiert. Weil ich finde, iRacing oder die Entwickler und iRacing sind einer der wenigen Studios, die, wenn sie was rausbringen, 100% geben. Und es funktioniert meistens bei 90% der Fälle. Die bringen was raus, es funktioniert. Zielregen.
Zumindest tatsächlich beeindruckend gut, ja. Und vielleicht auch noch ein anderes Beispiel: dieses, was eines der iRacing Studios ja dieses Jahr rausgebracht hat, das. Oh, jetzt habe ich es vergessen.
Exocross, oder? Heißt das?
Ja, danke, genau. Exocross, genau. Ein relativ überschaubares Spiel mit so Offroad-Buggies auf fremden Planeten. Aber ja, es kam raus. Und es hat im Wesentlichen funktioniert. Also wie gesagt, Inhalt überschaubar und so weiter, aber das fühlt sich toll an. Das heißt, du konntest es mit dem Day-One-Patch einwandfrei spielen. Und ich habe also seit Jahren kein Spiel mehr erlebt, was so fehlerfrei auf den Markt gekommen ist. Und da merkt man einfach, die Jungs und Mädels bei iRacing, die können's, und die bringen es halt auch erst raus, wenn es wirklich fertig ist. Ja.
Ja. Und nur so. Ja, es geht, komischerweise. Wenn man sich Zeit lässt, wenn man dann sagt, ey, das kommt raus, oder sie regeln es halt auch richtig, finde ich, ne? Die sagen, der Regen kommt jetzt doch nicht, weil war ja angekündigt für die Prototypen, ja, kommt nicht, weil Verzögerungen. Dann so, ja, okay, warten wir halt noch ein bisschen. Und dann warten wir ein bisschen und dann, ja, okay, Regen kommt, und zwar für alle Klassen so ungefähr. Und wir so, ja, okay.
Aber ein guter Punkt zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben, haben aber auch die nötige finanzielle Sicherheit, das Backup im Hintergrund, weil einfach zahlende Kunden da sind, sagen, ja, wir können es auch jetzt einfach mal 2-3 Monate schieben, wir können trotzdem die Gehälter unserer Leute weiter bezahlen. Ne?
Ja. Ja, und deswegen zahle ich das sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Wenn sie das abliefern, müssen sie natürlich auch, ne? Wenn sie das verlangen, müssen sie das machen, aber sie machen es auch. Und dann spielt das Geld nicht so die große Rolle, ehrlicherweise. Genau. Aber ich sag mal so, wir sind jetzt 6:07 unterwegs. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ich würde grundsätzlich mal sagen, spielt das, auf was ihr Bock habt. Wenn ihr auf Formel 1 Bock habt, fahrt Formel 1. Wenn ihr auf irgendwas anderes Bock habt, macht das. Und ja, habt einfach Spaß. Und ich sag schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Es hat mich sehr gefreut. Und das war schon immer so, auch nachdem es Chris nicht mehr bei uns ist, bleibt es so. Der Gast hat das letzte Wort, deswegen mit Rolf, bitte teil uns deine Weisheit mit, und dann beenden wir das heute.
Oh, mal gucken, ob ich einen in der Schublade finde. Aber erstmal vielen Dank, schön, dass du dran geblieben bist, dass wir uns jetzt endlich mal getroffen haben. Das war ein schönes, entspanntes Gespräch durch die wilde Welt des Simracings, und ja, ihr da draußen, ihr seid alle clever genug, um einfach das zu machen, was euch Spaß macht. Und wenn ihr merkt, irgendwas ärgert euch, macht euch keinen Spaß, dann macht einfach was anderes. Denn da draußen gibt es so viele schöne Dinge, die man tun kann. Und da ist mindestens eine Sache auch für euch dabei.
Ja, mit diesen Worten sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.